Was oder wer sind eure Vorbilder? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt. Ich war erst versucht, so etwas an die Wand zu werfen, was weiß ich, Martin Luther King zum Beispiel. Aber dann hätte ich auch, so wenn ich in meiner Vita zurückblättere, als Kind an der Schlafzimmertür bei mir oder Zimmertür, da war ein übergroßes Bild von Winnetou. Hing da dran als Kind. Tja, heute wären es vielleicht irgendwelche Superhelden bei den Jüngeren oder Musikstars, je nachdem. Oder vielleicht ganz anders. Was macht eigentlich so ein Vorbild aus? Manche, die sind vielleicht sogar oder gehen, das weiß ich, das ist nicht nur eine Annahme, die sind dann so weit gegangen, dass sie ja aussehen wollten zum Beispiel. Wie? Da wird sich verkleidet oder heute sogar zum Teil per Operation nachgeholfen. Man wird zu Nachahmern. Da wird dann der Gang imitiert, die Stimme imitiert und. Nachahmer. Und wie viele Kopien von Elvis gibt es heute? Die immer noch um Elvis lebt, hat man dann mal so lapidar festgehalten. Und wie viele Frauen orientieren sich am Kleidungsstil von Meghan oder anderen? Da lässt sich echt Geld mitmachen mit so etwas. Wer nüchterner ist und an so eine Frage nach Vorbildern herangeht, der stellt fest, naja, Moment, also so pauschal kaufe ich dir das nicht ab. Sondern Vorbild heißt für mich, da entdecke ich etwas. Das, so ein kleines Moment, das finde ich gut. So wie sich der benimmt oder so gerade heraus, wie jemand dann ist, sage ich, da kann ich dann vielleicht noch mitgehen. Oder, naja, und wenn es vielleicht nur schmunzelnderweise, das Bankkonto, das ist für mich ein Vorbild von, hätte ich vielleicht auch gerne. Aber auch bei uns Christen gibt es doch solche Vorbilder. Ich weiß nicht, wer das Lied noch kennt, so ein alter Klassiker, muss ich ja sagen. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat oder Stephanus oder Daniel. Da gab es so einiges, wo man sagt, ja, da war etwas, der Glaube, das Vertrauen in Gott, so ist für mich ein Vorbild. Und du hast uns schon wieder mit hineingenommen in den Epheserbrief. Wenn ihr das doch so an der einen oder anderen Stelle im Hinterkopf habt, da ging es um ja, Gegensätze. Gegensätze von einst und jetzt, altem Leben, neuem Leben, bis hin zu diesem tollen Kleidungsstück, der Heidenmantel und der neue Mantel sozusagen. Also wie sieht das aus? Man zeigt, merkt dran, der Paulus, der ist kein Theoretiker. Der sagt nicht, müsst ihr kapieren, müsst ihr lernen, sondern ihr sollt so leben. Das geht wirklich ins Leben hinein. Und das ist eben halt nicht nur Leben alt, neu, könnt ihr jetzt sagen, Sonntag und die Woche, Christ und Nicht-Christ. Nein, es geht wirklich bei uns durchgängig. Ein Lebensstil, der gleichmäßig durchgängig ist. Und dann könnte es schon schwierig werden, weil damals wollte man bestimmte Verhaltensweisen beibehalten auf der einen Seite und gleichzeitig aber sich den Anschein eines christlichen Lebens geben. Also das Etikett Christ per Button oder wie auch immer, Jesus lebt, heft dich mir an, aber guck nicht tiefer. Und heute möchte ich da anknüpfen, werdet wie Gott. Ihr sitzt noch alle, ich habe jetzt echt mit Widerstand gerechnet. Werdet wie Gott. Gab es da nicht schon mal so eine Situation in der Bibel, wo das auch so im Raum stand, so sein wie Gott? Gab es da nicht allerhand Probleme mit? Adam und Eva wollten auch gerne sein wie Gott. Aber bevor wir da weitermachen, lesen wir einfach mal rein in den Epheserbrief, Kapitel 5. Weil dann werden wir gleich merken, wo es klemmt und hakt. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein: Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, kann man, wer habgierig ist, ist ein Götzendiener, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen enttäuschen, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heißt es auch: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten. Dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss gehört zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Kann man eigentlich nur sagen, Amen, ne? Das wäre doch toll. Aber mal Zwischenfrage, bevor ich weitermache: Wer hat den Text schon zu Hause gelesen? Ich bin mal neugierig. Ich danke dir, Andreas. Dame, Licht, nein, Rika. Nein, also ich möchte euch das nochmal ans Herz legen. Jetzt nicht, deswegen, ich werde es auch nicht wieder nachfragen, damit keine Peinlichkeiten aufkommen. Darum geht es mich nicht, dass ihr peinlich berührt in Gottesdienst kommt. Aber es wäre schön, wenn ihr den Text wirklich schon mal für euch habt, weil für mich ist das auch immer eine Herausforderung. Habt ihr das, was Paulus hier gemeint hat? Dieses werdet für wie Gott, er sagt es ja ganz anders. Er sagt, werdet Nachahmer Gottes. Er sagt nicht, werdet wie Gott. Werdet Nachahmer Gottes. Lernt von ihm. Und dann ist die Frage eben halt, was oder wie? Und genau darum geht es, um diesen glaubwürdigen Lebensstil. Und ich habe den mal so ein bisschen am Text versucht, ja, für mich einen roten Faden zu finden. Da ist dieser glaubwürdige Lebensstil, der zeigt sich in einem liebevollen Lebensstil. Und ich weiß, dass jeder so seine ganz eigenen Vorstellungen hat, wie so ein Lebensstil aussehen könnte. Und der wird nicht gerade von diesem Begriff Liebe erleichtert. Weil Liebe ist so ein Allerweltswort geworden. Eine Floskel, eine Worthülse. Für den einen Sympathie, klar. Für den anderen, der setzt Liebe gleich mit Sexualität. Gleichzeitig erleben wir, Liebe wird zu so einem Kanzelwort. Wir hören immer wieder aufs Neue die Aufforderung, ich sag's mal ein bisschen flapsig, nur liebt mal schön. Gebt euch mehr Mühe. Habt einander lieb. Aber all das greift zu kurz, weil das Ergebnis davon wäre, wir haben schlechtes Gewissen, weil wir merken, ich schaffe das ja gar nicht. Ich kann das gar nicht so, wie ich das eigentlich machen sollte. Also, Überforderung, wie soll ich denn alle Menschen lieben, bitteschön? Und du hast uns dazu gebracht, wir sollten uns mal umgucken. gelingt es mir, alle Menschen heute Morgen hier zu lieben. Wir fangen mal klein an. Oder soll ich noch kleiner anfangen? Heute Morgen vorm Spiegel, liebt ihr die Person, die ihr gesehen habt? Oder sagt ihr, naja, manchmal habe ich mit dir Probleme. Wir müssen reden. Also, wie soll das gehen? Und ich habe das jetzt so nochmal unterteilt. Ihr werdet so ein paar Plus- und Minuszeichen bei den anderen Sachen auch sehen jeweils. Woran orientiert sich so ein liebevoller Lebensstil? Weil Liebe ja mehr ist als ein Wort, mehr als eine Beteuerung, mehr als ein Schwur. Liebe braucht einen Maßstab. Liebe braucht ein Vorbild. Wie steht hier in dem Text? Das heißt, da ist ein Vergleichspunkt da. Am Anfang eines liebevollen Lebensstiles steht, dass ich bin geliebt. Das Tolle ist bei Gott, ich bin geliebt, so wie ich bin. Nicht so, wie ich sein sollte, sondern der liebt dich allen Ernstes, so wie du bist. Auf menschlicher Ebene mag das vielleicht sogar sehr schnell einleuchtend sein. Wer selbst viel Liebe und Nähe als Kind erfahren hat in seinem Elternhaus, dem fällt das leichter. Liebe zu zeigen, Liebe zu üben, Liebe zu gewähren, einem anderen nahe zu kommen. Und manch einem fällt es schwer, weil er selber sehr viel Kälte, sehr viel Distanz erlebt hat. Jawohl, erleben wir momentan auch mehr Distanz, als mir gut tut, muss ich sagen, durch Corona, durch diese ganzen Regelungen. Aber es ist momentan so. Und wir werden erinnert an die Liebe Gottes durch Jesus Christus. Und diese Liebe, auch der Begriff, das kennt ihr, habt ihr schon oft gehört, aber dieser Begriff, der hier steht, meint Opfer und Hingabe. Das heißt, es ist etwas mehr als einfach nur ein Lippenbekenntnis. Ein Unschuldiger hat sein Leben für Schuldige gelassen. Jesus ist in Vorleistung gegangen. Er hat sein Leben drangegeben, damit wir mit Gott in Berührung kommen können. Und deshalb kann ein liebevoller Lebensstil, zu dem Paulus hier auffordert, auch nur eine bewusste Antwort, eine Reaktion sein auf die erfahrene Liebe Gottes. Ich antworte. Und Gott sagt nicht nur zu sagen, jetzt so in meine Richtung, würde ich ja sagen, ist am Freitag viel gelaufen, Lobpreis, so wäre so eine Schiene, sondern Gott sagt, ja Moment, das hat auch eine Waagerechte. Das heißt, in dem Verhältnis zu den anderen. Aber Paulus ist ja, ich sage ja, der kommt aus der Praxis, der nennt auch eine ganze Menge Dinge, die einem solchen Lebensstil entgegenstehen, wo er sagt, Finger von oder distanziert euch bitte davon. Und ich finde das toll. Da ist die Rede von Unzucht. Es stand da etwas anders drin, Unmoral. Es ist die Rede von Unreinheit, von Habgier, vom dummen, schmutzigen und anzüglichen Gerede. Und Paulus meint das nicht so, für uns ganz schnell kommt das in so eine Schublade rein. Nicht dieses Klischee zu sagen, naja, du stellst da nur Verbotsschilder auf, das darfst du nicht, ein Christ darf das nicht, nein. Sondern worum geht es hier eigentlich? Und wenn man sich dann die Sachen anguckt, ich lasse das gleich mal nebeneinander hier stehen, Unzucht, eigentlich ein Begriff, Porneia im Griechischen, Porno, kommt daher, meint aber eigentlich jede außereheliche Sexualität. Das ist ein breiter Bereich. Aber es ist mir gleich von vornherein wichtig, das ist nicht das Einzige, weil Christen tendieren, oder man sagt es uns nach, sagen, ja gut, alles was Sex ist, in diesem Bereich im weitesten Sinne, das kriegt also ein Vorsichtszeichen mindestens oder ein Verdächtigzeichen. Aber es geht noch um mehr. Und das gehört hier unbedingt mit hinein. Also Unreinheit zum Beispiel umfasst alles, was irgendwie geistig unsauber und schmutzig ist. Aber auch da ist die Rede von, also alles, was hier mit aufgezählt ist, Obszönitäten, gottloses Geschwätz, anzügliche Witze. Und ich habe manchen davon auch in christlichen Kreisen gehört. So Doppeldeutigkeiten gehört da mit hinein. Aber eben halt auch das andere. Oben hatte ich sie aufgelistet, die Habgier. Habgier ist etwas, ich will mehr haben. Es ist Selbstsucht, es ist gelebter Egoismus. Wenn ich das mal so ganz auf eine einfache Schiene schieben darf, Liebe schenkt, Habgier will. Und will für sich. das kommt noch dazu. Also keine Kavaliersdelikte, und das ist nämlich genau das, was ein Paulus hier sagt. Leute, das, was dahinter steht, ist unwahrscheinlich ernst. Es geht hier um die Teilhabe an Gottes Reich. Sagt, damit steht und fällt etwas. Wer sich in diesen Bereichen engagiert, wer mitschwimmt, mitmacht, der bringt sich um alles. Der kann kein Bürger von Gottes neuer Welt werden. Warum? Weil er inkompatibel ist, weil er nicht zu Gott passt, dem heiligen Gott. Und deswegen also nicht nur beschränkt auf diesen einen verdächtigen Bereich, sondern Habgier, das geht auch in den Bereich des Geldes, unseres Umgangs mit Geld, Gut, Besitz, all das geht damit hinein. Und auch da hinein dieses Reden, das Anzügliche mit Andeutungen und Bemerkungen, all das mit hinein. Und Paulus sagt dann, Herr, Leute, ich sag's mal so, wenn ihr schon den Mund aufmacht, ich sag das mal so rum, dann doch zum Guten, dann doch zum Lob Gottes. Das, was wirklich wir in einer Lobpreiszeit machen, aber das ist eben halt nicht gemacht, sondern ich hoffe, es kommt von Herzen, weil Gott unser Herz ansieht. Das kommt nicht darauf, dass du perfekt den Ton triffst. Dann hätten manche Leute Schwierigkeiten. Ich nenne ja immer meinen Vater leidenschaftlicher Sänger, aber ein Ton. Also der hätte nie eine Chance, wenn ich das über die Schiene bringen würde. Geht nicht. Aber wenn wir das Ganze vorurteilsfrei jetzt einmal lesen und hören, dann müssen wir zugeben, das, was Paulus hier sagt, als ein liebevoller Lebensstil, das macht Sinn. Das macht echt Sinn für ein Miteinander. Und darum schreibt er das ja auch, für ein Miteinander. Aber also das geht ja noch weiter. Nicht nur ein liebevoller, wir haben auch, es geht auch um einen wegweisenden Lebensstil. Und wir wissen, wie wichtig es ist, Orientierung zu behalten. Ein Hoch den Navis, die es heute gibt. Manch einer kann sich ein Leben ohne Navi gar nicht mehr vorstellen. Aber wie ist das, wenn ich im Dunkeln unterwegs bin, in einer fremden Umgebung und mich herantasten muss und dann nicht weiß, wo ich eigentlich hin soll? Und dann? Leute, wir leben tagtäglich eigentlich in einer solchen Umgebung. Soll ich es mal bezeichnen mit im Dschungel des Alltags, mit vielen Herausforderungen, mit vielen Sackgassen, mit vielen Gefahren? Und die sind eben halt nicht alle per Verkehrszeichen gekennzeichnet irgendwo so, dass ich immer da Finger von Achtung hier oder da. Nein, es mag sich vielleicht übertrieben anhören, aber es sind doch viele Dinge da, die uns von Gott wegziehen wollen. Und Jesus hat uns nachdrücklich darauf hingewiesen, dass wir in einer gottfeindlichen Umgebung leben. Das wird uns immer wieder bewusst, in der Gottes Maßstäbe, wenn überhaupt noch, sehr bedingt gelten. Und dann verhalte du dich dazu, wenn deine Umgebung anders tickt. Es geht darum, einen Orientierungspunkt zu haben, um dann auch anderen Orientierung geben zu können. Aber wir brauchen selber einen Standpunkt, einen klipp und klaren Standpunkt. Und Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen, um ein Leuchtfeuer, ein Leuchtturm zu sein, ein Licht von Gott zu uns. Und das möchte er auch, dass wir als Kinder des Lichtes weitergeben. Auch hier wieder die Frage, woran orientiert sich denn ein solcher wegweisender Lebensstil? Andreas hatte schon dort diese Stichworte genannt. Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Wenn wir die detailliert jetzt beschreiben wollten, bleibt ihr bis heute Nachmittag, wir haben Zeit. Aber ja, es geht um ein rechtschaffendes Verhalten, ein liebevolles, ein gutes, wenn ich es mal ganz einfach nehme, ein Verhalten, wo Gott zum Zug kommt und wo auch eben halt nicht alternative Wahrheiten genannt werden, sondern wo es um Gottes Wahrheit geht. Ein Leben, das Gott selber zum Maßstab nimmt. Da bin ich wieder bei dem. Werdet Gottes Nachahmer. Und deshalb fordert Paulus auch gleichzeitig heraus, was gefällt Gott, was macht ihm Freude? Ich finde das ganz, manchmal liegt das wirklich so im Einfachen. Und ich finde das unwahrscheinlich einfach, mir das vorzustellen. Geht Gott mit mir dahin, wo ich unterwegs bin? Fällt Gott die Entscheidung, die ich gerade fälle? Guckt Gott das, was ich gerade sehe? Oder würde ich sagen, Gott, halt dir mal die Augen zu. Hör mal gerade nicht hin. dreh dich mal gerade um. Also, was gefällt dir? Einfacher Maßstab. Finde das wirklich seine Zustimmung. Durch das eigene Leben, das eigene Verhalten anderen Menschen können wir diesen Weg zeigen, können wir Orientierung geben. Also, eigentlich einfach. Aber auch hier wieder, wovon distanziert sich das? Also, auch wieder einfach ausgedrückt, werde kein Chamäleon. Häng dein Mäntelchen nicht nach dem Wind. Oder so selbst ein Paulus, ein Petrus, das sagen musste, du bist ein Heuchler. Bist du mit den einen zusammen, benimmst du dich so. Bist du mit den anderen zusammen, benimmst du dich so. Und wir Christen können das auch in gleicher Weise. Also, macht nicht überall mit und schon gar nicht mit dem Etikett, das tun doch alle. Das ist beliebt. Das tun doch alle. Wenn alle das machen, kann es nicht verkehrt sein. Doch, absolut. Ich erinnere nur an den schmalen und den breiten Weg. Also, na, wir kommen da nicht raus. Und mehr noch, er sagt, ich habe es mit Minus gekennzeichnet, deckt auf, nennt oder nenne beim Namen. Das, was nicht gut ist, das soll auch nicht gut genannt werden. Das war schon im Alten Testament so, das zieht sich durch. Das, was eigentlich gerne im Dunkeln bleiben will, nenne das mit Namen und nicht beschönige das. Ein falsches Etikett. Wie viel Dunkelziffer, nicht nur bei Corona, sondern an vielen anderen Stellen unseres Lebens. Viele Delikte, viele Dinge bleiben im Dunkeln. Und Paulus hat das im Visier. Was im Zwielicht, was das Zwielicht sucht, was im Verborgenen bleiben will. Und noch einmal dazu, an welchen Stellen meines Lebens bin ich froh, dass niemand weiß, dass da niemand hineinsehen kann. Nicht nach der Rumpelstilzchen-Methode. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Oder dass ich damit nicht in die Bildzeitung komme. Eigentlich ist das, was Paulus mitgibt, ein seelsorgliches Zeichen. Dieses Aufwachen aus einer geistlichen Schläfrigkeit, so habe ich es einmal genannt. Wir brauchen Licht in unsere eigene Dunkelheit, damit wir frei werden von Altlasten, frei werden von den Dingen, die uns festhalten. Und da liegt auch eine große Chance drin. Also, frei werden von Gleichgültigkeit, da, wo ich mich in Gottes Licht hineinstelle. Und ich werde frei. Das tut vielleicht erstmal weh. Weil sich dem zu stellen, das aufgedeckt zu bekommen von Gott, es braucht Zeit, ja. Aber es ist ein wegweisender Lebensstil für andere. Wenn Christen offen und ehrlich damit umgehen, wenn wir zu unseren Fehlern stehen können, wenn die Leute merken, ich darf da so sein, wie ich bin, dann ist das wegweisend. Und ein letztes, ein weiser Lebensstil. Auch davon ist hier die Rede. Ich weiß nicht, ob ihr euch für weise Menschen haltet. Ich meine, das ist nicht die Altersweisheit, dann haben die Jüngeren keine Chance. Sondern ich meine wirklich so, bist du ein weiser Mensch? Was verbinden wir überhaupt mit Weisheit? Ein Lebensalter, eine Lebenserfahrung, ein Wissen, eine Form von Klugheit? Dann würde ich ja jetzt allen sagen, dann sollen sie mal irgendwelche Wissensquizze machen. Von mir aus unter frommen Vorzeichen. Nein. All das ist es eben nicht. Weisheit ist nicht mit menschlicher Klugheit zu verwechseln. In der Bibel bedeutet weise zu sein, danach zu fragen, was Gott will. Oder Weisheit ist der Anfang, ja, Gottesfurcht ist der Anfang von Weisheit, so rum. Das heißt, Gott ernst zu nehmen. Gott, was willst du? Das ist nur die Vorderseite, die Rückseite ist, ich tue es auch. Also nicht nur gut, dass wir drüber geredet haben, Gott, ich muss es auch tun, sonst werde ich nicht weise. Weil das ist Theorie und Praxis, genau das. Also auch hier wieder die Frage, woran orientiert sich denn so ein Lebensstil, ein weiser Lebensstil? Hier steht, in manchen Übersetzungen kennen wir, kauft die Zeit aus. Ich habe es mal so gefasst, nutzt die Gelegenheiten, die Gott dir gibt. Das heißt, auch in diesen üblen Zeiten etwas Gutes für andere zu tun. interessant doch, dass Paulus selbst damals schon gesagt, wir leben in schwierigen, in üblen, in krassen Zeiten. Das Etikett ist egal, aber schon damals war es das. Und Paulus hat einen Blick hinter die Kulissen getan und sagt, nutzt eure Möglichkeiten und ihr habt diese Möglichkeiten. Es wird nicht eben alles besser. Die Spirale zeigt abwärts, er fordert uns heraus, lebt weise, lebt nach Gottes Maßstäben, fragt danach, was will er denn? Was möchte Gott? Und da wird es persönlich, durch dich, durch dein Leben erreichen. Es gibt Menschen, die kannst nur du erreichen, die werde ich nie erreichen. Die werden auch vielleicht nie einen Gottesdienst, ein Gemeindehaus besuchen. Aber du erreichst sie, du bist mit ihnen in Gespräch, über einen Gartenzaun, beim Einkaufen, ganz egal wo. Gott darf und Gott will durch dich Menschen erreichen. Darf er das? Lassen wir das zu? Sind wir sensibel für diese kleinen Impulse? Ein weiser Lebensstil orientiert sich an Gott. Und wie kannst du auf deine Umgebung sinnvoll Einfluss nehmen? Ich drücke das einmal drastischer aus. Wir kommen ja nur gerade von einer Beerdigung her. Was soll am Ende deines Lebens übrig bleiben? Dastehen. Jahreszahl, Geburtstag, Sterbedatum oder etwas anderes, etwas mehr. Darf es etwas mehr sein? Zu erkennen, wirklich da war jemand Wegbegleiter, Wegbereiter für jemand anderen. Ich kann das nur anstoßen, aber überlege es einmal für dich selber. Nimm Einfluss. Du hast die Möglichkeit, mit Sicherheit. Und genauso wieder die Kehrseite, wovon distanziert sich ein weiser Lebensstil. Also Paulus ist nicht gegen Alkohol. Ich habe das im Studium in einer Festveranstaltung gelernt von einem Dozenten, der sagte ja, also Paulus hat ja seinem lieben Freund geraten, gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen. Seine Interpretation war, wenn du gesund wärst, dürftest du mehr trinken. Also Dozent an der Theologischen Hochschule. Nein, Paulus hat selber Wein genossen und Jesus hat eben halt auch nicht, was viele Leute gerne hätten, auf der Hochzeit zu Kana, allen Wein sofort in Wasser umgewandelt oder in alkoholfreien Wein. Hat er auch nicht gemacht. Also nein, es ist nicht, geht nicht um Alkoholfeindlichkeit. Aber das, worum es geht, ist Rausch, Betrunkenheit. Das heißt, es geht nicht darum, unser Leben zu betäuben, sondern unser Leben zu befreien. Und das ist ein Anliegen, zu sagen, in Maßen. Das ist, würden die Mediziner auch zustimmen. Viele Medikamente sagen, die haben eine gute Seite, nur wenn ich das Medikament überdosiere, dann wird aus dem Guten etwas Schlechtes. Und das ist an vielen Stellen einfach so. Genau das zu sagen, ich kenne meine Grenzen. Und damals war das halt auch, man brachte sich in Ekstase. Man wollte Gott begegnen und hat das, ich will nicht sagen, im Delirium Tremens erreicht, aber das war halt zum Teil wirklich schwierig, so in Kontakt zu kommen. Und Paulus setzt dem etwas anderes entgegen. Er sagt, lass dich vom Geist Gottes erfüllen. Da liegt das Eigentliche drin. Das heißt, gib Gott mehr Raum in deinem Leben. Er geht ja davon aus, dass jeder Christ hat Gottes Geist. Haben wir im biblischen Unterricht auch schon miteinander buchstabiert, dass das so ist. Jeder Christ hat Gottes Heiligen Geist. Und jetzt kommt das Aber. Paulus sagt, lass dich erfüllen. Das ist wie so ein Wasserglas, da kann viel oder wenig drin sein. Und ich glaube, wir können Gottes Heiligen Geist allerhand Steine in den Weg räumen. Vielleicht aus Unwissenheit, vielleicht auch aus Angst vor Kontrollverlust. Aber der Heilige Geist will unser Leben ganz erfüllen, uns beschenken. Das heißt eigentlich kein Raum für Angst, sondern eher Raum für Neugier. Was kommt da noch? Welche Möglichkeiten sind da? Herr, füll mich neu mit deinem Geist. Uns gegenseitig, indem wir uns gegenseitig stärken und ermutigen, indem wir Gott Lob, Preis und Ehre geben. Da werden wir erfüllt mit Gottes Geist, aber sicher, indem wir Gott für seine Gaben danken und für seinen Segen, seine Fürsorge, darauf antworten, indem wir, und da kommt der Vers 21, aber den habe ich bewusst auch dem Nächsten zugeordnet, aber hier, glaube ich, gehört das schon mit rein, indem wir uns einander unterordnen. da hat es auch Platz. Und so bekommt Gottes Geist Anteil und Raum in unserem Leben. Nur, lass dich vom Geist Gottes erfüllen. Du entscheidest. Der macht das nicht automatisch, der macht es nicht gegen uns, sondern der wartet auf uns. Wie viel Raum gibst du ihm? Wie viel Raum gebe ich ihm? Oder bin ich besetzt mit anderen Dingen? Und dann hat er keinen Platz. Dann streitet er etwas gegeneinander. Aber das hat Paulus auch schon bedacht. Und jetzt versuche ich das Gehörte einmal nur kurz noch einmal vor Augen zu führen. Ein liebevoller Lebensstil, ein wegweisender Lebensstil, ein weiser Lebensstil. Wenn ich all das zusammennehme, dann könnte das zu einem glaubwürdigen Lebensstil, einem Lebensstil, dem man Glauben schenken kann. Und das funktioniert nur, wenn wir alle authentisch sind, echt sind. Und das heißt auch mit allen Fehlern und Defiziten. All das gehört damit hinein, gesucht. Ein solcher Lebensstil. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit mehr denn je notwendig, dass wir so leben. Ich sage an der Stelle Amen. Beten tun wir gleich gemeinsam, aber erst einmal singen wir miteinander.